Heute geht es um das Thema Kidsrettung 2024. Wie erfolgreich die Saison bei den Schwarzwald Hunters war und was es Neues aus dem Süden gibt, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge. Euer Alex hier von Copter Pro und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserem Podcast. Alles zum Thema Drohnen und moderne Jagd. Heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen Gast bei mir, nämlich den Jonas Wernit von den Schwarzwald Hunters. Und ja, ich starte direkt rein. Jonas, wer bist du? Was machst du? Woher kennen dich die Leute?
Ja, hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir mal wieder zusammen einen Podcast machen. Ja, ich stelle jetzt schon ein bisschen her, seit wir das letzte Mal zusammen im Podcast waren. Vielleicht kurz für die Zuschauer oder Zuhörer. Ich bin einer der beiden Jungs hinter dem Kanal Schwarzwald Hunters. Wir machen YouTube-Filme zum Thema Jagd, rund um das Thema Jagd. Inzwischen auch Instagram. Bin viel in der Kidsrettung privat aktiv und ja, passionierter Jäger und habe ganz viel Freude dran, das ganze Thema auch ein bisschen vor der Kamera zu präsentieren. Und ja, daher sollten mich der ein oder andere vielleicht von deinen Zuschauern auch kennen.
Also, Jonas, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du sagst das, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge an alle Zuhörer, die könnt ihr euch gerne mal anhören. Da ging es auch ums Thema Kidsrettung, so den ersten Start in die Saison. Und die Kanäle verlinken wir natürlich, wie gewohnt, hier unter dem Podcast zu YouTube und natürlich zu eurem Instagram-Account. Ich denke, ihr seid mittlerweile auch bekannt und macht tolle Filme. Und ja, heute soll es aber um das Thema Drohnen gehen, aber auch ein bisschen um das Thema Jagd natürlich. Aber erzähl mal den Leuten mal nochmal, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen? Weil die Leute spulen so ungern zurück zu der letzten Podcast-Folge. Ich denke, das Thema können wir nochmal kurz anreißen.
Ja, eigentlich eine ganz simple Geschichte. Und zwar, mein Vater ist ein bester Kumpel. Der war früher hier Jagdpächter und der hatte hier so das große Gebiet hier bei uns gepachtet. Und der war halt einfach mittags immer bei uns zum Mittagessen, weil er halt mit Papa viel unterwegs war. Und es war für mich wie so eine Art Opa. So wurde man halt immer hier und da mal mitgenommen. Dann war man mal dabei beim Hochsitzbau und dann war man mal dabei bei einem Ansitz. Und ja, so wird man dann Feuer und Flamme für das Thema Jagd. Und das war so der Hauptgrund. Und dann später eigentlich so richtig aktiv bei der Jagd und auch mit der Jagdfilmerei wurde ich eigentlich durch den Kontakt zu Johannes, quasi meiner besseren jagdlichen Hälfte, wenn man so möchte. Wir haben uns da halt, kennen uns vom Kindergarten, schon von klein auf, sind zusammen groß geworden, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und durch das Jagdschein machen haben wir uns dann wiedergefunden. Und ja, das ist so mein jagdlicher Werdegang und ja, wie ich so zur Jagd gekommen bin.
Ja, cool. Also nochmal kurzer Einblick. Du bist aus dem Schwarzwald, daher auch der Name Schwarzwald Hunters. Johannes und
Genau.
du, ihr wart ja auch schon bei uns auf Jagd. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema rein, weil du setzt natürlich auch Drohnen ein für gewisse Einsatzgebiete, unter anderem die Jagdfilmerei und auch zum Thema Kidsrettung. Gib uns mal einfach einen Einblick, wie du Technik nutzen kannst für deine Einsatzgebiete.
Ja, wir hatten dieses Jahr oder wie jedes Jahr bin ich wieder aktiv gewesen in der Kidsrettung. Das ist für mich so einfach eine Sache, die ich extrem gerne mache. Das ist ein bisschen was fürs Herz. Ich denke, da spreche ich für alle Kidsretter, die schon mal dabei waren und für alle, die es noch werden wollen, wird es Zeit. Ja, es ist ein super Thema. Das ist so das Hauptthema, wie ich eigentlich zur Wärmebilddrohne an sich gekommen bin. War früher halt durch die Jagdfilmerei mit der Drohne immer mal wieder unterwegs und so dann eben über die Kidsrettung zum Thema Wärmebilddrohne. Ja, hatte da dann über die Firma Dualoptik ja auch relativ schnell auch Kontakt zu dir über die Messe. Und das war so eigentlich der Start. Dann habe ich gestartet in der Kidsrettung mit einer Mavic 2 damals, also Mavic 2 Thermal, und bin dann durch euch oder über euch mit Klaus zusammen zur Mavic 3 gewechselt und bin jetzt seit 2 Jahren mit der Mavic 3 unterwegs und bin eigentlich extrem zufrieden.
Ja, perfekt. Und Kids-Rettungssaison ist dieses Jahr jetzt beendet. Gib mal so ein bisschen Einblick, wie die Saison für dich so 2024 lief. War ja irgendwo eine komische Saison. Irgendwie ist dieses
Absolut.
Jahr alles vegetationstechnisch bisschen strange. Gib
Ja.
mal so einen Einblick, wie lief so ein Tag ab? Warst du viel im Einsatz? Einfach mal so ein, ja, wie sagt man, wir lassen die Saison mal Revue passieren, so.
Also bei uns war es echt so, dass es hat eigentlich die ganze Zeit geregnet. So, es war keine 3 Tage am Stück schönes Wetter und es war für die Landwirte natürlich extrem schwierig, den richtigen Zeitpunkt abzuwägen. Und dementsprechend war die Saison, die Kidsrettungssaison auch extrem komisch. Wir hatten im April schon die ersten Kitze, auch auf dem Ansitzen dann ausgemacht. Die einzelnen Piloten haben dann immer wieder berichtet, dass sie Kitze gesehen haben. Aber wirklich so losging mit der Saison, das hat irgendwie nicht gepasst. Das lief einfach nicht an. Und dann irgendwann kam mal so ein Wochenende, wo es wirklich schön war. Da ging es dann Ruck auf Ruck. Da haben wir dann, glaube ich, innerhalb von einem Wochenende haben wir an die 30 Kitze raus. Ja, so ging's und dann war wieder ruhig. Und zwar, also es war echt eine komische Saison. Vor allem waren die Kitze halt wirklich auch in allen Größen. Also man hatte anfangs, hat man ja normalerweise, kennt man so, okay, anfangs findet man erstmal gar nichts, dann fängt es irgendwann langsam an, es entwickelt sich, die Kitze werden immer größer, immer größer, immer größer. Dieses Mal war es bunt gemischt. Also wir hatten relativ zu Beginn, als wir die ersten Einsätze geflogen sind, schon sehr große Kitze, hatten aber auch noch ganz kleine, haben auch jetzt am Schluss bei den letzten Einsätzen extrem große Kitze gehabt, die einfach auch nicht mehr zu fangen waren, die wir dann einfach aus den Wiesen vertrieben haben. Vielleicht auch mal, was macht ihr da, wenn ihr große Kitze habt, Alex?
Also bei uns ist es so, wir hatten natürlich mit denselben Problemen zu kämpfen, aber wir haben das so geregelt, dass wir die Kitze entweder rausgetrieben haben oder teilweise dann versucht haben zu fangen. Ich habe dazu auch ein paar Folgen gemacht und auch mal ein YouTube-Video, einfach mal den Leuten zu erklären, dass der Landwirt dann relativ direkt dort steht und dann auch direkt anfängt zu mähen. Wir sind teilweise auch geflogen, als der Landwirt gemäht hat. Viel mehr kann man nicht machen, außer die Fläche zum Zeitpunkt der Maat Kitze rein haben, sagen wir es mal so, ja.
Ja, so haben wir es auch gehandhabt. Und auch einige von unseren Piloten haben da teilweise einfach dann gesagt, okay, wir verschieben das ganze Arbeiten ein bisschen nach hinten und machen dem Landwirt im Prinzip begleitendes Mähen. Es war echt eine Hand-in-Hand-Arbeit dieses Jahr mit den Landwirten, weil ohne wirklich gute Abstimmung, gute Organisation auch im Hintergrund, ich bin ja organisiert über den Kidsrettungsverein und helfe da ja quasi. Wir sind ja ein Team aus 13 Piloten inzwischen. Und wenn da keine gute Organisation dahinter steckt, dann ist es einfach extrem schwieriger, fliegen im ganzen Landkreis. An den Anfangstagen hatten wir 200 Flächen zu fliegen am Tag.
Gib
Das
mal so einen
fliegt keiner
Einblick,
mehr alleine.
gib mal so einen Einblick in die Organisation. Also, weil so ein Kidsrettungsverein, ich habe ja sehr viele Kidsrettungsvereine auch unter mir, so ein
Ja.
Kidsrettungsverein ist ja sehr schwer auch zu organisieren. Wie habt ihr das gemacht? Also, wie
Absolut.
habt ihr da miteinander kommuniziert? Ich denke, das ist für den einen oder anderen hier noch so ein wichtiger Punkt.
Also bei uns läuft es inzwischen so ab, dass wir über die Webseite kann man ganz normal die Flächen anmelden, über einen UAV-Editor, vielleicht sagt dir das Programm auch was. Da meldet quasi der Landwirt seine Fläche an und gibt dann gleichzeitig den Jagdpächter mit an. Und dann haben wir zwei Leute, die sich federführend darum kümmern und dann schauen, in welchen Regionen liegen die Einsatzgebiete und teilen sie dann den Regionsleitern zu. Da haben wir quasi immer für ein Gebiet, also zum Beispiel mein Gebiet ist das Elstal, der Großraum Elstal, da wo ich auch herkomme. Da haben wir dann eine Person, beziehungsweise eine Hauptperson und eine, falls Ersatz gebraucht wird, die sich dann ums Verteilen kümmern. Und dann werden die Flächen automatisch einfach zugeteilt, sodass jeder ungefähr gleich viel hat und auch keiner überläuft mit Einsätzen am Morgen. Und dann kriege ich die bei mir angezeigt in der App, kann dann reingehen, sehe gleich, wer ist der Landwirt, wer hat angemeldet, wer ist der Jagdpächter. Meistens kennt man sich hier auch schon ein bisschen, ruft die Jagdpächter dann an, sagt, hey, ich fliege dann und dann, bin dann und dann bei dir, kommst du mit dazu. Die meisten Jagdpächter sind dann auch immer selbstständig mit vor Ort, gibt dann dem Landwirt Feedback, hey, ich habe mit einem Jagdpächter gesprochen, das passt alles, der ist mit vor Ort, kommst um die Uhrzeit, kannst du anfangen mit mähen. Und dann meistens geht es sehr Hand in Hand und funktioniert eigentlich echt gut.
Fliegen die Organisatoren bei euch auch oder sind das
Ja.
reine Organisatoren?
Nee, die fliegen bei uns auch. Meistens sind die dann tagsüber nochmal, also die haben meistens ein bisschen weniger Aufträge, wobei unser Hauptorganisator, der fliegt wahrscheinlich mehr als jeder andere von uns. Aber ja, das ist halt alles Herzenssache. Die machen das dann abends nach der Arbeit, wird organisiert und zugeordnet, dann an die Unterverteiler quasi geschickt und dann wird wieder verteilt, sodass jeder Pilot halt seine Aufgaben schnellstmöglich hat und dann auch frühzeitig die Landwirte anrufen kann. Weil ja, wir wissen es beide, Landwirte ab 18 Uhr erreichbar, eher schwierig, da sind sie meistens alle im Stall, so ab 20 Uhr dann wieder. Und ja, die gehen dann ja meistens, oder die meisten gehen ja auch relativ früh dann auch schlafen, unter anderem wir Piloten ja selber auch, weil wenn wir am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder raus müssen, dann will ich nicht bis um 12 Uhr eins rumtelefonieren und die Sachen organisieren für den nächsten Tag, sondern dann muss es relativ zügig laufen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde das cool, mal zu sehen, wie ihr das organisiert. Wir haben Vereine, da gibt es Piloten, die fliegen und Organisatoren, aber die Vereine sind dann teilweise auch schon sehr, sehr groß. Die haben dann wirklich nur zwei Leute, die nur rein organisieren. Ich habe dazu ja mal so einen Kidsretter e.V. Gründenkurs gemacht. Da wird zum Beispiel erklärt, wie man in einem Verein sich ideal organisiert, weil wenn Pilot zu viele Rollen hat, dann kennt man das, der ist am Fliegen, am Telefonieren, am Fliegen, am Telefonieren. Und das ist halt in so einer Saison wie dieses Jahr, wo alle gefühlt auf einmal mähen wollen und dann wieder Wetter schlecht, fünfmal Absprache, bis man zu einer Fläche kommt. Sehr, sehr schwierig. Aber 13 Piloten habt ihr mittlerweile.
Wahrscheinlich
Und
inzwischen sogar mehr. Also das war der letzte Stand, den ich so mitbekommen habe. Wenn ich in die WhatsApp-Gruppe bei uns schaue, dann sind 18 Leute, die da drin sind. Und das ist auch eine reine, also wir haben eine Gruppe für Helfer, weil das ist ja auch immer ganz wichtig, dass jeder Pilot ein, zwei Helfer dabei hat, die einfach sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, da auch Bock drauf haben, dann in die Wiesen reingehen, die Kitze rausholen, weil als Pilot das selber auch noch zu machen, ist ja nahezu unmöglich. Haben da eine große Helfergruppe mit weit über 100 Leuten und haben eben eine Pilotengruppe, wo wir dann auch, wenn wir abends die Einsätze organisiert haben und am nächsten Tag dann am Fliegen sind, dass wir wirklich uns alle aufs Fliegen konzentrieren können und nur noch kleinere Abstimmungen dann zwischen den Piloten in den WhatsApp-Gruppen machen können oder wenn halt einer nicht ganz rumkommt, weil die Felder halt doch mehr geworden sind. Man kennt es, der Landwirt meldet ein Feld an, danach sind es vier. Wir haben wir tagtäglich. Ist halt so, aber da geben wir uns dann immer kurz das Resümee, wer ist fertig, wer braucht noch Unterstützung und helfen uns dann auch gegenseitig aus.
Wie groß ist der Kreis, den ihr da abdeckt mit dem Verein?
Der ganze Landkreis Emmending. Ich frage mich nicht genau, wie viel Hektar das sind. Ich kann es dir leider nicht genau sagen.
Aber so
Aber es ist schon.
kilometertechnisch circa, damit man mal so eine Vorstellung hat.
Ja, ich würde sagen, das sind bestimmt so. Ja, also wenn ich von A nach B fahren muss, vom einen bis zum anderen Ende vom Landkreis, dann bin ich so eine Stunde 20 Pi mal Daumen
Krass,
unterwegs.
krass.
Also schon
Das
eine
ist schon
ordentliche Fläche.
heftig.
Ja.
Und da braucht man auch einige Piloten natürlich, sonst funktioniert das natürlich nicht. Ne,
Genau.
geile, geile Geschichte. Also du bist ja schon länger organisiert in dem Ganzen. Mittlerweile mehrere Drohnen im Einsatz da im Verein. Du fliegst mit der Drohne von Klaus. Liebe Grüße an dich, Klaus, falls du das hörst. Thema Duale Optik, Kollege von uns und netter, feiner Kerl. Und der stellt immer die Drohne zur Verfügung, weil er selbst keine Zeit hat, muss man dazu sagen. Und
Genau.
du fliegst die Drohne hauptsächlich. Also man kann sich auch mit einer eigenen Drohne innerhalb von einem Verein anbieten. Oder wie hast du das
Absolut.
gemacht?
Absolut. Die haben also eine gewisse Anzahl halt an Drohnen zur Verfügung gehabt am Anfang. Und es war halt echt so, dass wir am Anfang tatsächlich mehr Piloten hatten, als wir Drohnen hatten. Und dann war das immer so eine Abgeberei, wer fliegt wann. Und dann habe ich gesagt, okay, Klaus hat eine Drohne. Ich frage ihn einfach ganz frech, ob ich die benutzen darf. Und dann hat er sofort natürlich gemeint, ja, überhaupt kein Stress. Er hol die ab, nimm die. Er freut sich drüber, wenn sie im Einsatz ist, wenn sie genutzt wird. Und ich glaube, die Drohne hat inzwischen weit über 100 Kitze gefunden. Also dementsprechend viel Einsätze bin ich damit auch schon geflogen. Genau.
Ja,
Das macht schon
ja.
sehr viel Spaß.
Coole, coole Geschichte. Jetzt nutzen wir die Drohnen ja nicht nur für die Kidsrettung, sondern auch im jagdlichen
Genau.
Bereich. Das ist das polarisierende Thema, über das ich so gerne rede. Ich denke, es ist ja so ein Zwiespalt. Wie stehst du generell zu moderner Technik bei der Jagd? Gib mal da so ein paar Einblicke. Wie nutzt ihr das? Auch vielleicht fürs Filmerische? Einfach mal deinen Standpunkt dazu.
Ja, wer dein Buch kennt, Fluch oder Segen, Drohnen bei der Jagd, der müsste es ja inzwischen wissen. Ich muss sagen, ich finde, es ist ein sensibles Thema, auch so wie du es angesprochen hast, auch in deinem Buch. Ich finde, man muss da einfach mit einer gewissen Vorsicht und ein bisschen sensibel rangehen an die Thematik. Drohnen bei der Jagd finde ich absolut richtig, wenn sie richtig eingesetzt werden und den Jagdablauf an sich eigentlich nicht verändern. Und das ist für mich dann der Fall, wenn ich sie zur Vorbereitung nutze, wenn ich sie dafür nutze, um den Schaden oder Schadensbilder gerade für die Leute, die viel Mais, die viel Weizen haben, da zu kontrollieren, hey, habe ich viel Schaden, wo habe ich meinen Schaden, um einfach dann eine gewisse Jagdstrategie auch entwickeln zu können und vielleicht auch mal seinen Ansatzpunkt zu verändern. Wir hatten dieses Jahr tatsächlich auch einen Fall, da habe ich einen Landwirt angerufen. Und meinte, hey, mein Weizen, der sieht jetzt dann langsam so aus, dass er einfach nicht mehr brauchbar ist. Da war ein ganzer Schlag dann irgendwann nahezu am Boden. Und dann hat er auch gebeten drum, ob wir nicht mal drüber fliegen könnten. Und tatsächlich lagen auch Sauen drin. Es war dann eine Bache mit kleinen Frischlingen. Jetzt ist die Frage, was macht man? Der Jagdpächter war dann natürlich auch dabei, wurde dann auch informiert. Ich glaube, der hat sich dann auch angesetzt, aber mehr haben wir halt in dem Zeitpunkt auch nicht gemacht, weil, ja, Bache mit kleinen Frischlingen. Ich denke, das kennst du genauso aus deinem Revier. immer schwierig. Klar, wenn die Schadflächen zu groß werden, dann macht es auch Sinn, dass man vielleicht mal einen Frischling erlegt. Aber im Normalfall versucht man ja schon, gerade die kleinen gestreiften Frischlinge einfach
Ja,
laufen zu
das.
lassen, weil es macht ja keinen Sinn, man hat einfach nichts davon. Man hat weder Wildbret, der einzige Effekt dadurch ist die Vergrämung der Bache und dann geht sie halt 2 Felder weiter und stellt sich halt da wieder ein.
Ja, also Tipp von mir auch einfach vergräben raus, gar nicht schießen oder sonst was, sondern einfach das ist Feld meiden, ein bisschen Unruhe machen. Ich habe heute mit jemandem telefoniert, der sagte zum Beispiel beim Rotwild auf dem Feld, Flatterband aufstellen, gut, die Sau juckt das natürlich nicht. Manches Rotwild wird das auch nicht jucken. Jetzt denken ja viele, Jonas, dass wir auch so, die modernen Jäger und die kriegen mit ihrer Technik alles klein. Ich will nicht, dass du zu viel verrätst, aber du warst ja auch schon zu Gast bei uns auf Drückjagd und bei unserem Revier
Ja.
generell. Vielleicht gibst du mal ein paar Einblicke, wie wir jagen, aus deiner Sicht, ob das wirklich so unweitgerecht ist oder nicht. Oder deiner Meinung nach unweitgerecht ist.
Ja, auf gar keinen Fall. Also unweitgerecht ist für mich was ganz anderes. Ich würde eher sagen, dass ihr ein sehr naturbelassenes, wunderschönes Revier habt, wo auch durchaus Wild vorhanden ist. Um es mal einfach nicht zu so knapp zu benennen. Man hat schon Anblick, wenn man bei euch auf Jagd ist. Und was ich halt auch mega interessant finde und spannend finde, ist auch bei euch sind die Sauen auch einfach tagaktiv. Und in vielen anderen Revieren, die ich kenne, da wird halt viel gefahren, viel gepirscht. Das macht ihr ja auch ab und zu mal, aber hauptsächlich wird halt bei euch angesessen. Und klar, natürlich werden eure Felder auch mit der Drohne kontrolliert. Und natürlich wird zur Drückjagdvorbereitung auch mal eine Drohne eingesetzt, um einfach zu kontrollieren, wo liegen die Sauen, wie bejagen wir sie am besten, um einfach auch unsere Hunde oder unsere anderen Jäger und Mitpächter und so weiter und so fort, alle, die dazugehören, bei so einer Jagd einfach nicht zu gefährden, um optimal zu jagen und natürlich auch optimal Beute zu machen. Und das funktioniert mit Technik extrem gut, finde ich. Und was ich eben schon gesagt habe, die Drohnen einzusetzen zur Vorbereitung oder zur Schadensanalyse, nicht zur Jagd selber. Genauso legt es ja, denke ich auch. Also bei der Jagd selber ist eure Drohne ja nicht in der Luft, das seid ihr in der Deckung und dann hat die Drohne halt
Richtig.
am Boden zu warten.
Ja, das ist so, das ist so. Also vielleicht, du warst ja bei der Drückjagd jetzt dabei, vielleicht gib mal so ein paar Einblicke. Ich meine, wir haben Film gemacht, du hast auch mitgewirkt im Film natürlich. Ich denke, einfach mal aus einer Sicht von jemand anderem das zu hören, wie so eine Drückjagd bei uns abläuft, ist auch nochmal so interessant, weil viele denken ja, um Gottes Willen, die fliegen da, lassen die Drohne drüber stehen, gehen dann da ran und so weiter. So ist es ja eigentlich nicht.
Nee, absolut nicht. Also ja, die Erfahrung zeigt eigentlich, man trifft sich bei euch am Sammelplatz und dann dauert es nicht lang, kommt der Alex und sagt, wir haben nochmal kontrolliert, die Sauen sind da, mit der Drohne alles abgeflogen. Das macht er ja morgen als Drückjagdvorbereitung vor der Jagd, damit ihr quasi wisst, liegen die Sauen straßennah, liegen sie eher in den Dickungen und es ist ja eigentlich eher zur Vorbereitung bei euch. Dann werden die Schützen abgestellt. So wie man eine ganz normale Drückjagd eigentlich kennt. Es werden die Plätze bezogen, es werden die Leute eingewiesen, es wird gut abgesperrt, sogar auch teilweise, wo es bei euch möglich ist, die Wege, um einfach so viel wie möglich Fußgängerverkehr auch während der Drückjagden zu vermeiden. Und dann wird ganz normal, wie man es kennt, mit den Hunden zusammen im Team, in einer großen Treiberwehr, in einem coolen Team, wie ich es aus deinen Aufnahmen aus der Deckung auch immer sehe, zusammen auch Schweine gejagt. Und ich finde, das funktioniert reibungslos und einwandfrei. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, ihr habt ja viele verschiedene Wildarten. Unter anderem, wie man in deinen Filmen ja auch ab und zu mal sieht, ihr habt ja auch Muffelwild und ihr habt ja auch ab und an mal Rotwild. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, dass, zumindest kommt es für mich so rüber, dass diese Wildarten eigentlich bei euch während dem Trieb versucht werden, gar nicht so arg anzurühren. Und klar kommen sie auch vor im Trieb und klar werden sie auch beunruhigt, allein durch die Hunde oder den Einsatz der Hunde. Aber wenn ihr seht, dann finde ich es sehr spannend zu sehen, wie das Wild dann in Ruhe gelassen wird. Und das halt durch gute Vorbereitung, indem man sich davor schon anschaut, hey, wo liegt denn das jagbare Wild, auf das ich weitwerken möchte und wie kriege ich es am besten in Bewegung? Und das mit der Drohne einmal von oben und dann geht es ganz normal wie auf jeder anderen Drückjagd bei euch auch ab. Und vor allem wird auch hinterher, finde ich, bei euch dem Wild genug Ehre erwiesen. Es wird sauber Strecke gelegt, es wird sauber verbrochen, das Wildbrett wird gleich sauber versorgt. Auch da legt ihr ja einen relativ großen Wert drauf. Auch das fand ich sehr gut bei euch. Da arbeiten wir auch immer ein bisschen Hand in Hand.
Ab
Und
in den Schwarzwald.
genau.
Ja.
Und ja, mir macht es immer sehr viel Spaß bei euch. Ich finde es super. Ich finde, da findet die Drohne einen sehr guten Einsatz. Und trotzdem bleibt die Weitgerechtigkeit auf jeden Fall vorhanden.
Also ganz ehrlich, vielen Dank erstmal für das Feedback. Real Talk bei uns ist auch Gewichtsbeschränkung natürlich ein Thema. Das spreche ich ja auch immer an, weil Jonas, wie viele Drückjagden kennst du, wo dann immer Weitgerechtigkeit gepredigt wird? Und da liegen nachher die dicken Barren auf der Strecke. Das war bei uns dieses Jahr nicht der Fall und das wird auch nie der Fall sein, weil wir vorher checken natürlich, ob Barren mit Frischling da sind. Dann werden die Ecken komplett gemieden, einfach Nein gesagt. Und ich glaube, bei uns ist es auch so, was ich glaube, ich weiß, bei uns ist es so, wir legen keinen Wert auf Strecken, also auf die Masse, auf die Qualität. Also wir hatten jetzt letztes Jahr, könnt ihr auch gerne mal auf YouTube gucken, da haben wir Filme dazu, auch die Sicht von den Schwarzwaldhunters natürlich. Johannes hat gut abgeräumt. Was ich auch sagen muss, der ist auch ein brutaler Schütze, muss man
Ja,
einfach
schießen
sagen,
kann er,
oder?
das muss man ihm lassen, ja.
Das muss
Das
man
ist
dem
seine
echt lassen.
Stärke. Es macht auch jedes Mal wieder Spaß, mit ihm auf dem Drückjagdstand zu sein. Ich bin ja inzwischen eher der Part bei uns, der sich hinter der Kamera befindet und das Ganze versucht für die Zuschauer festzuhalten. Aber mit Johannes auf Drückjagdstand zu sein und dann wechseln einem die Sauen an, ey, das ist jedes Mal krass, wie schnell er anspricht, wie zuverlässig, wie genau und wie gut er dann auch schießt. Also ich denke, es war, glaube ich, keine Sau dabei, die
Nein.
nicht einfach gut geschossen war. Ja, das kann er einfach extrem gut, macht auch extrem viel Spaß.
Du bist hinter der Kamera meistens, damit ihr die geilen Filme habt. Also die Filme finde ich mega, muss ich einfach sagen, feiere ich.
Dankeschön.
Es ist ja generell so, dass wir immer moderner werden. Wir haben Kameras mit auf dem Sitz, obwohl das Kamerathema ja auch Vorteile hat. Vielleicht gibt man mal so ein paar Inputs, weil viele denken, oh, die machen die Filme zur Selbstdarstellung. Aber wie oft hat ein Film auch schon bei einem schlechteren Schuss gerettet, um dem Hundeführer zum Beispiel Infos zu geben? Das gibt
Ja,
es ja auch.
extrem, extrem oft, ja. Also haben wir eigentlich, also gerade bei so Drückjagden, wir hatten es ja auch bei euch, eine Situation, da hat uns ja ein Stück Wild angewechselt, wo wir uns nicht so ganz sicher waren, war die Sau krank, weil sie einfach daher gelaufen kam. Dann hatten wir uns die Aufnahme gleich nochmal angeguckt und ich konnte ja eigentlich während dem Treiben Maurice dann schon Info geben, hey, bei uns kam eine kranke Sau an, wenn du weitergehst an uns vorbei, sprech mal mit den Schützen, wer hat die Sau beschossen? Und wir konnten ja auch so dann nach dem Treiben relativ schnell dem Hundeführer sagen, hey, sie kam zur Strecke, ohne da jetzt groß Pipapo zu machen und mit dem Hund Ewigkeiten nachzusuchen. Und gerade wer Sauen jagt, weiß, es ist halt eine relativ schussharte Wildart. Es gibt danach halt einfach, wenn wir viel auf Sauen jagen, einfach gibt es immer mal wieder Nachsuchen, Kontrollsuchen, das ist auch wichtig. Das seid ihr auch immer gut mit Hundeführern ausgestattet. Und ja, ich finde es super organisiert und es hat echt gut funktioniert, was ich so bei euch erlebt und gesehen habe. Und auch hinter der Kamera macht das halt dann mit der Kamera absolut Spaß, das nachzuvollziehen. Und ja, am Schluss kann man sich halt einfach Sachen nochmal anschauen und kann nochmal sagen, hey, schau mal, zum Beispiel bei dir, ich hatte eine Aufnahme, da habe ich die Deckung gefilmt und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Und als ich es mir zu Hause angeschaut habe, habe ich nur so die Frischlinge da durch die Deckung blitzen sehen. Der Film dazu, der wird auch bald auf YouTube kommen, aber ich fand es auf jeden Fall spannend.
Ja, perfekt. Also es werden auf jeden Fall weitere Filme folgen. Dieses Jahr sind noch ein paar Projekte geplant. Ich bin auch soweit durch mit meinen Fragen, deswegen lass mal noch ein bisschen Real Talk machen, einfach so ein bisschen quatschen.
Ich hätte mal noch eine ganz arge Frage an dich.
An
Und
mich?
zwar, ja, und zwar
Oje.
kommt ja das ASP-Thema immer mehr auf. Ich möchte es auch nicht zu groß anschneiden in der Podcast-Folge. Ich denke, du hast ja auch schon einiges dazu gesagt. Aber wie handhabt ihr das denn? Weil ihr habt ja durchaus schon gute Schwarzwildbestände und auf Drückjagd sind wir ja auch immer relativ erfolgreich. Was macht ihr? Bejagt ihr das Schwarzwild jetzt mehr? Lasst ihr es mehr in Ruhe? Wie handhabt ihr das?
Und das war's mit dem ersten Teil unseres Interviews mit Jonas von den Schwarzwaldhunters. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Der wird in Kürze folgen. Und bis dahin freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn der Podcast dir gefallen hat. Schau dir auch gerne unseren YouTube-Kanal an. Dort findest du alle wichtigen Themen zum Thema ASP und alles zum Thema Drohnen. Bis dahin sage ich, mach's gut, Waldmannsheil, dein Alex von Copter Pro.